ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Hallo und herzlich willkommen, Hasan Çobandi.
Hallo.
Schön, dass Sie da sind. Wie geht's Ihnen?
Danke. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Das ist ja eine Weile her, das letzte Mal.
Ja, 5 Jahre oder 6.
Damals war die Situation so, dass man gerade eine Präsidialrepublik zu facen hatte in der Türkei, die gegründet wurde. Und da war großer Jammer weltweit. Und man wusste, jetzt fängt eine Diktatur an. Und was noch anders ist, heute, abgesehen von den oberflächlich gesehen gut ausgegangenen Wahlen zum ersten Mal, komme ich diesmal mit der Nachricht, dass ich mit knapp 70 nochmal Vater geworden bin.
Herzlichen Glückwunsch.
Danke. Ja. Und ich
Vater eines kleinen Jungen, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Okay. Bereitet große Freude?
20 Monate alt und das ist natürlich ein großer Unterschied zu damals. Man schläft weniger.
Ich wollte es gerade sagen, also das ist der wesentliche Unterschied. Sie schlafen weniger, nehme ich an. Mhm. Ja? Wie verkraftet man es mit 70?
Na gut.
Ja?
Ja, ja.
Gut, Sie sind ja auch
fit. Vor allem,
fit.
Wenn die Frau 31 Jahre jünger ist und einem das Schwierigste abnimmt.
Ja, und Sie sind ja auch selber fit, Sie sind ja auch nach wie vor tätig, Sie sind Autor, Sie sind Journalist, Sie sind Regisseur, auch Dokumentarfilmer. Viele Leute kennen Sie auch so aus dem Fernsehen, aus zum Beispiel ZDF-History-Folgen oder so, also so Geschichtssendungen, wo Sie dann... Aber was genau machen Sie? Können Sie es ein bisschen umschreiben?
Im Augenblick?
Ja, so generell.
Ja, also das mit den Filmen ist schon eine Weile her, ja. Genau wie mit der Fliegerei auch schon eine Weile her ist.
Pilot habe ich vergessen, ja, entschuldige.
Ja.
Ausgebildeter Pilot sind Sie auch noch,
ja. Und bin immer so mehrgleisig gefahren, in jeder Beziehung eigentlich in meinem Leben immer mehrgleisig gefahren, türkisch, deutsch, konservativ, progressiv, Pilot, Journalist, schreibender Pilot, fliegender Journalist und so weiter. Es hat mir Spaß gemacht, es ist auch einiges davon hängen geblieben. Im Augenblick habe ich meinen Sohn, den ich hiermit grüße, ich weiß gar nicht, wo die Kamera ist, dem ich einen zuschicken möchte. Das ist das einzige Mal, dass ich das mache.
Gut.
Das macht man endlich nicht.
Okay, einmal ist kein
Mal. Nur für meinen Sohn.
Ja.
Ja, und natürlich für seine Mutter, habe ich versprochen. Und was wollte ich sagen? Ja, und ansonsten, ja, genau. Jetzt natürlich, dadurch, dass in der Türkei, und jetzt kommen wir wieder zum Thema zurück, das wir haben wollen von mir, so viel passiert, habe ich in letzter Zeit immer wieder mal Vorträge zu halten gehabt und Artikel zu schreiben oder Glossen und sowas.
Aber Sie haben es ja ganz gut zusammengefasst, Herr Çobandi. Sie sind vor 6 Jahren hier gewesen, da war die Situation etwas anders. Jetzt haben wir eine Kommunalwahl in der Türkei vor etwa 2 Wochen gehabt, über die wir normalerweise gar nicht berichten würden, wenn sie nicht so ausgegangen oder zumindest nicht so ausführlich, wenn sie nicht so ausgegangen wäre, wie sie ausgegangen ist.
Ja.
Nämlich mit einem Sieg der Oppositionspartei, der größten Oppositionspartei, CHP. Wie haben Sie es persönlich erlebt vor 2 Wochen?
Ich habe natürlich, wie viele Deutsch-Türken, wie viele Migranten, zu denen ich mich auf meine Weise auch zähle, sehr, sehr, sehr gespannt am Telefon gehangen, um vorher schon mal mitzukriegen und habe meinem Sohn gesagt, er soll mal kurz still sein, weil das jetzt mal ganz spannend wird im Heimatland seiner Vorväter. Ich habe dann auch telefoniert, ich habe auch natürlich unsere Nachrichten gehört und war sehr glücklich, aber auch sehr erstaunt und konnte kaum glauben. Und zwar erstens mal konnte man diesen Erdrutschsieg der Opposition, der bisherigen, kaum glauben. Die sind 1970 nicht mehr so erfolgreich gewesen, Türkei weiter. Und zweitens konnte man nicht glauben, dass Erdogan im doppelten Sinne verlieren kann. Er kann verlieren, aber er kann auch verlieren. Das heißt, er hat sich hingestellt. Leider fehlt jetzt hier der Knopf, den man...
Den habe ich hier.
Den haben Sie da. Mal, ja. Und hat gesagt, ja, wir haben Fehler gemacht und so weiter. Mhm. So habe ich das erlebt. Und voller Freude. Und ich habe mich auch gefreut an der Idee, dass die jetzt diesmal durch die richtigen Leute durch Istanbul mit ihren Fahnen und mit ihren Liedern und mit ihren hupenden Autos fahren, Corso-mäßig in Deutschland. Aber gab es das nicht.
Sie sind kein Korrespondent, Sie sind auch kein Politikwissenschaftler. Aber immer wieder werden Sie trotzdem zur Türkei befragt. Woran liegt das? Also die Sehnsucht nach der Einschätzung von Herrn Çobandi, wo kommt die her?
Das müssen Sie die fragen, die Sie Sehnsucht hegen. Ich kann es mir vorstellen, ich bin da so ein bisschen gelebte deutsch-türkische Vergangenheit durch meinen Großvater und durch meinen Vater und durch das Buch, das ich darüber geschrieben habe, Der halbe Mond. Ich bin auch ein bisschen gelebte deutsch-türkische Gegenwart. bis zum Gezi-Park, wo ich dabei war und wo ich mich mit Osman Kavala auch befreundet habe. Es gibt eigentlich nichts Deutsch-Türkisches, was in meinem Blut oder in meiner Gegenwart nicht vorkommt.
Mhm. Also es betrifft Sie ganz persönlich.
Ganz persönlich.
Über die gelebte deutsch-türkische Geschichte sprechen wir auch gleich mal. Sehr interessant, auch Ihre ganze Herkunft mal zu betrachten. Bleiben wir noch mal kurz bei den Wahlen, weil wir es auch angekündigt haben. Wenn Sie jetzt, vor 2 Wochen haben wir ja gesagt, für Sie war es ganz persönlich was Besonderes. Sie machen aber erst so seit 10 Jahren, haben Sie angefangen, überhaupt sich so als Autor auch mit der Türkei auseinanderzusetzen.
Ja.
Warum
erst seit 10 Jahren? Ich habe nie einen politischen Artikel geschrieben in meinem Leben. Ich habe immer nur über die Fliegerei geschrieben oder Lifestyle geschrieben oder eben schöne Reisefilme gemacht in aller Welt. Das Buch Der halbe Mond entstand dadurch, dass mich ein Freund immer wieder, dem ich erzählte von früher und von Großeltern, von Atatürk und vom Großvater und von der Dardanellenschlacht, wo ich ja immer eingeladen bin, auch Reden zu halten am Anzac Day. Jetzt führt es wieder weiter, denn der Anzac Day erinnert an die Dardanellenschlacht, in der mein Großvater Küstenkommandant war. Und darüber gibt es Lieder, türkische Lieder, die ich Ihnen vorsingen könnte und natürlich auch And the band played Waltzing Matilda und ich soll da also erinnern. Das Tolle daran an diesem Tag ist, dass Atatürk damals gesagt hat, die Feinde, die ja sozusagen die Türkei einnehmen wollten unter Winston Churchill und die Engländer, Franzosen, Entente Cordiale und so weiter, sind heute keine Feinde mehr. Die, ihre Kinder liegen gemeinsam mit unseren Soldaten, sind sie gemeinsam im Paradies, liegen gemeinsam begraben. Und dieses Versöhnliche, dieses schöne, große, versöhnliche Wort von Atatürk, das, daran hat mich mein Vater erinnert und daran muss ich mich heute erinnern, nämlich das Gegenteil was Erdogan heute betreibt.
Sprechen wir mal kurz über die Wahlen vor 2 Wochen. Es gab einen Sieg für die Oppositionspartei CHP. Über diese Partei müssen wir mal kurz sprechen. Die CHP ist die größte. Das sind so die türkischen Sozialdemokraten. Die hatten bei den Präsidentschaftswahlen noch eine große Enttäuschung erlebt im letzten Jahr.
Ja.
Jetzt einen großen Erfolg. Fast 38% der Stimmen.
Ja.
Damit stärkste Kraft. 14 Bürgermeister, allein in den 5 größten Städten auch. Zum Beispiel Ankara und Istanbul. Wie ist das zu deuten? Warum haben die jetzt im letzten Jahr es nicht schaffen können, Präsidenten, den Amtierenden abzulösen, aber jetzt bei dieser Kommunalwahl so viele Stimmen bekommen?
Auf alles gibt es eine lange, ausführliche und eine kurze Antwort. Die kurze Antwort, die Sie jetzt haben wollen wahrscheinlich, ist, erstens mal war der Kemal Kılıçdaroğlu, mit dem Sie das letzte Mal antraten, Ende Mai vor einem Jahr, der war ein lieber alter Mann, der hatte diese 450 Kilometer zu Fuß von Ankara nach Istanbul gemacht, diesen Marsch der 100.000, der gab seine Interviews in seiner bescheidenen Küche. Aber am Schluss wurde er populistisch und das Problem war auch diese sehr bunte, sehr zusammengewürfelte, sehr künstliche Sechser Gemeinschaft, diese Sechser, also das war keine Ampel, das war ein Regenbogen von stark nationalistisch, islamistisch bis LGBTQ. Und das war vorauszusehen. Ich war gar nicht so erstaunt. Ich war zwar auch sehr traurig mit den anderen, dass das schief ging, aber ich war nicht so erstaunt, dass das Volk da ein Misstrauen hatte, denn die große Masse des Volkes ist halt in der Türkei wirklich autoritär eingestellt immer noch gewesen. Und das scheint sich jetzt so ein bisschen ruckartig korrigiert zu haben. Aber warum?
Wir sprechen über die Türkei und über die dortigen Kommunalwahlen, die vor etwa 2 Wochen stattgefunden haben und ein sehr überraschendes Ergebnis gezeigt haben, nämlich einen Sieg der Oppositionspartei CHP. Und das tun wir mit dem deutsch-türkischen Autor und Journalisten Hasan Çobanli. Entscheidend ist ja eigentlich gewesen, dass die Großstädte alle an die oppositionelle CHP gingen. Und dabei vor allem muss man ja betonen, die Wiederwahl von Ekrem İmamoğlu als Bürgermeister von Istanbul. Der hat ja satte 51,4% dort geholt. Und das war ja eigentlich so, dass die Regierungspartei AKP und Erdogan die Istanbul als wichtige Großstadt zurückholen wollte.
Unbedingt erobern wollte.
Ja, was bedeutet das jetzt?
Das bedeutet, dass vor allem, weil Erdogan sich ja persönlich hat hochgepokert, kann man sagen, und verloren. Er hat sich ja persönlich, er war, glaube ich, dutzende Mal selbst in Istanbul, in seiner Heimatstadt, wo er herstammt, und hat da persönlich Wahlkampf gemacht, hat da diesen Kurum also auch ziemlich in den Schatten gestellt, seinen ehemaligen Umwelt- und Bauminister, der übrigens auch noch in die schlimmsten und folgenreichsten Korruptionsgeschichte der jungen Türkei von vor einem Jahr und zwei Monaten verwickelt war, indem er damals zuließ, dass die Baulöwen, die diese schlecht gebauten Häuser eigentlich nochmal bestärken sollten, das nicht mehr machen mussten, gegen eine Zahlung von etwas Geld an die Regierung, was dieser Stadt noch, und das sage ich voller Angst und voller Mitgefühl, sehr wehtun wird, weil es kommt eindeutig irgendwann dieses Erdbeben und dann wird auch jemand wie Kurum, der jetzt da angetreten ist zum Bürgermeister mit Hilfe von Erdogan, vor Gericht stehen wahrscheinlich, und genau wie Erdogan möglicherweise auch vor Gericht stehen wird, wie damals Menderes, jetzt sind wir Hunderte bis Tausende.
Aber kann denn Imamoglu dieses Problem lösen?
Nein, Imamoglu ist sehr geschwächt noch, dadurch, dass gegen ihn ein Verfahren läuft, das Ankara jederzeit wieder einsetzen oder aktivieren könnte, reaktivieren könnte. Diese Angst hat er, muss er haben, genau wie Erdogan die Angst haben muss, dass wenn er nicht mehr eines Tages nicht mehr gewählt wird, vor Gericht gestellt wird. Ich glaube aber nicht persönlich, dass das passieren wird, dass Imamoglu tatsächlich wieder seine Revision aufgehoben wird gegen diesen lächerlichen Urteil, weil er immer irgendjemanden verarscht hat. Und er wird also ein erfolgreicher, beliebter Bürgermeister bleiben. Und er wird genau wie Erdogan damals, als ich ihn auch kennenlernte in der Zeit, wird er auch möglicherweise dadurch ein Sprungbrett in Richtung Präsidialamt.
Also Sie sehen Ekrem İmamoğlu als den natürlichen Herausforder des aktuellen Staatspräsidenten.
Ja, spätestens jetzt. Schon damals, nachdem er ja gewählt worden war, dann hat Erdogan die Wahl wiederholen lassen, weil er anzweifelte, dass es sein könnte. Und dann hat er nochmal 900.000 Stimmen mehr geholt. Und damals wusste ich schon, das ist der Mann der Zukunft. Ein wunderbarer Mann.
Wir haben in den letzten 10 Jahren viel darüber gesprochen, wofür steht eigentlich die AKP des Staatspräsidenten Erdogan, wofür steht eigentlich die CHP? Sind das die sogenannten Kemalisten?
Ja, die CHP sind die Kemalisten, wobei die gegründet wurden vor 100 Jahren von Mustafa Kemal Atatürk, noch bevor er überhaupt Atatürk hieß, sie sind natürlich im gewissen Sinne, wie alle Parteinamen, eine gewisse Mogelpackung. Sie sind nicht sozialdemokratisch
in unserem Sinne, so wie
unserem
wir es hier in Deutschland
Sinne,
sagen würden.
Aber sie sind auch zum Teil auch durchaus Kurden, gegen die Kurden. Ich meine, auch Atatürk war gegen die Gründung eines Kurdenstaats, hat die Dörfer Dersim zum Beispiel von seiner eigenen Nichte bombardieren lassen. Also die CHP ist sicherlich keine rein säkulare Organisation mehr, und sie wird sich selbst da auch nochmal weiter reinigen müssen, um, wenn man wirklich will, dass dieses Land zu einer Demokratie zurückfindet. Wobei, ein Satz noch dazu, zurückfindet, es war nie wirklich demokratisch in der Türkei.
Von einer möglichen Zeitenwende in der Türkei war öfter mal die Rede in den letzten Tagen nach dem Sieg der größten Oppositionspartei CHP bei den Kommunalwahlen. Hasan Çobani, deutsch-türkischer Autor und Journalist in SWR1, Leute. Glauben Sie an die Zeitenwende? Ein einfaches Ja oder Nein genügt mir.
Ein einfaches Ja oder Nein?
Oder geht das gar nicht so zu beantworten?
Nein, das ist
gut, dann schießen Sie
sehr schwer zu beantworten. Zeitenwende jetzt, morgen? Nein. Es braucht sehr lange, es wird noch sehr schmerzhaft werden, der Weg. Denn dafür ist diese Macht und dieser Autoritarismus zu stark implementiert, vor allem in Anatolien. Leichter wird es werden in Istanbul, in Ankara, in Izmir, in Bursa, inzwischen auch in den großen Städten, wo noch welche übrig sind, die vernünftig denken und die für eine Gewaltenteilung sind, zum Beispiel freie Presse brauchen und sowas und nicht einfach abgewandert sind. Es ist ja eine riesen Abwanderung im Augenblick zu beobachten in alle möglichen Länder, und dass die Türkei wird sozusagen ausgetrocknet, ausgedörrt. durch Leute, weil die Wissenschaft nicht mehr unterstützt wird. Es gibt keine niveauvollen Universitätslehren mehr. Das ist alles von einem Brei überschüttet. Mhm. Und deswegen muss ich sagen, jetzt noch nicht, aber hoffentlich bald.
Also Zeitenwende wird schwierig. Ich höre es schon raus. Wir waren vorhin bei der CHP, bei den Kemalisten. Da gibt es ja die 6 Säulen, die den Kemalismus ausmachen. Mhm. Laizismus, Trennung von Staat und Religion, den sogenannten Populismus, Revolutionismus, Nationalismus und staatliche Wirtschaftslenkung. Das ist jetzt vor 100 Jahren.
Genau.
Wie aktuell ist denn das noch? Also was verfolgt die CHP eigentlich für eine Politik? Sind das,
die CHP gesagt, hat
das sind
versäumt.
Auch keine echten Demokraten.
Ja. Ja, die CHP hat versäumt, diese 6 berühmten Säulen ein bisschen zu revolutionieren, zu modernisieren. Das ist auch der Grund, warum die CHP seit 1970 als Opposition immer wieder verloren hat und nicht ernst genommen wurde. Obwohl sie ja vom großen Atatürk, von unserem Gott sozusagen gegründet wurde und mit ihm auch in diesen 3 Militärputschen mit seinen berühmten Worten und mit seinen wunderbaren Ideen und mit seinen Reformen, die ich als kleiner Schüler von der 1. bis zur 4. Klasse in der Grundschule eingebläut bekam, auch propagierten. Und das könnte sich jetzt ändern. Es könnte ein frischer Wind durch die CHP wehen, allein durch den Erfolg, den sie jetzt hatten. Den Erfolg natürlich haben sie nicht nur durch ihr eigenes Sein, sondern auch durch die Unterstützung der kurdischen Partei.
Das ist ein guter Punkt, das Verhältnis des Staatspräsidenten Erdogan zur kurdischen Minderheit. Das sind ja immerhin 16%, glaube ich, in der Türkei, oder wenn ich es nicht falsch sage.
Ja.
Das ist klar, das kennen wir. Da ist Repression, da ist Unterdrückung.
Ja.
Bei den Kommunalwahlen 2019, da hat die pro-kurdische HDP 65 Bürgermeisterposten geholt.
Ja.
Die Regierung in Ankara hat dann einen Großteil der Politiker wegen Terrorvorwürfen des Amtes enthoben und durch Zwangsverwalter ersetzen lassen. Wie ist denn das Verhältnis der CHP zur kurdischen Minderheit? Gespalten?
Auch nicht im Augblick. Haben sie ein Agreement gegründet und deswegen konnte die CHP auch so erfolgreich sein, allein in Istanbul, durch die Unterstützung der DEM-Partei. Und ich hoffe, dass es sich weiter so friedlich und so als Kooperation entwickeln könnte. Dann wäre es gut für beide Seiten. Denn die Kurden sind ja nun mal eine wichtige Realität in der Türkei und zum Teil auch eine Elite in der Türkei. Die Kurden werden immer identifiziert mit PKK und mit Terror und mit Widerstand und mit schwierig und mit eigenen Staat haben wollen, so wie ETA oder in Spanien. Aber die Kurden sind, andererseits kann man auch sagen, es wird immer ein Antagonismus bleiben.
War nicht auch schon Atatürk, den große Staatsgründer, den Sie gerade den Gott genannt haben, derjenige, der auch schon angefangen hat mit der Verfolgung der kurdischen Bevölkerung?
Ja, der war auch kein Unterstützer eines Kurdenstaates und wie wir schon gesagt haben, der hat die Kurden auch unterdrückt und er hat sie bombardieren lassen. Wobei man ja immer die Frage stellen muss, was ist das Ei, was ist das Huhn? Woher kommt der Widerstand? Wäre die PKK nochmal aktiv geworden und hätte sich nochmal auf Polizisten geschossen nach 2015, wenn Erdogan sich nicht überlegt hätte, so jetzt muss ich die klein halten, jetzt muss ich einen Krieg gegen die anfangen, damit das Volk sich wieder hinter mir versammelt, ich muss wieder Chaos schaffen, weiß man nicht. Sie waren dumm genug, also die HDP war dumm genug, sich nicht deutlich von der PKK zu distanzieren. Trotzdem halte ich nach wie vor, das habe ich schon mal gesagt, Selahattin Demirtas für eine Lichtgestalt der modernen türkischen Politik und bin sehr traurig, dass der noch immer einsitzt.
Zu Unrecht, Ihrer Meinung nach? Die Frage haben Sie
zu Unrecht einsitzt, ja.
Der deutsch-türkische Autor, Journalist und Ex-Pilot Hasan Çobanlı in SWR1. Leute, Herr Çobanlı, wir haben über die Kommunalwahlen in der Türkei gesprochen und so ein paar Fragen, die habe ich dann schon noch jetzt übrig aus der ersten Stunde, die nehmen wir jetzt mal mit. Da gab es nämlich eine Partei, die ist drittstärkste Kraft geworden, nämlich die sogenannte Neue Wohlfahrtspartei.
In ihrer Fach.
Ja, was hat's mit der auf sich?
Naja, die ist jetzt gegründet worden ja von Erbakan, der seinerseits der Ziehvater von Erdogan war. in dessen Jugendorganisation Erdogan war und von der sich dann Erdogan später losgesagt hat, um selbst die Macht zu ergreifen. Jetzt gibt es diesen Sohn von Erbakan, der die Yeni Refah, das heißt ja neue Wohlfahrtspartei, gegründet hat. Islamistisch schwierig auch, aber chancenlos.
Naja, aber die haben so 10% geholt.
Die haben jetzt 6% geholt, was eine ganze Menge ist. Aber sie werden wieder abgeschlagen werden. Denn das ist einfach vorbei. Der Islamismus, der politische Islamismus in der Türkei hat meines Erachtens nach ausgedient.
6% gebe ich Ihnen recht, war die richtige Zahl. Ich hatte das falsch mit den 10%. Also das, glauben Sie, neue Wohlfahrtspartei, nur ein temporäres Phänomen, könnte keine Gefahr werden für Erdogans AKP auf lange Sicht?
Möglicherweise für Erdogans AKP eine Gefahr werden erstmal, weil sie ja in dieselbe Richtung, weil sie ja die Muslime und die politischen Islamisten anspricht und begeistern soll. Aber sie wird untergehen.
Was ja erstaunlich ist, die Kommunalwahlen waren ein Riesenerfolg für Frauen. Ein Beispiel, die pro-kurdische Politikerin, und jetzt mögen mir alle verzeihen, wenn ich es falsch ausspreche, Gülistan Sönük, die ist Bürgermeisterin der Stadt Batman, habe ich es richtig ausgesprochen, Batman, geworden im Südosten der Türkei. Im landesweiten Vergleich die meisten Stimmen geholt, die Frau. Ist das auch ein Zeichen für den Wandel?
Eben, ja. Ein wunderbares Zeichen für den Wandel. Auch Atatürk wollte ja die Frauen stärken, hat ihnen als erste aktives und passives Wahlrecht damals 1924/25 ermöglicht, als in Europa und im Rest der Welt noch niemand davon träumte. Und als in Europa die Mussolinis, die Hitlers und die Stalins groß wurden, hat er nach westlichem, beziehungsweise was war damals westlich? Westlich war ja auch faschistisch, aber nach Schweizer und französischem Vorbild eine gute neue, für die Türkei revolutionäre Verfassung eingeführt, die dann 1960 nochmal von General Cemal Gürsel, als ich ein kleiner Steppke war in der ersten Klasse, durch den Putsch nochmal erneuert wurde und bis 2017 die beste und fairste Verfassung war, die Türkei jemals hatte.
Apropos fair, bei den Präsidentschaftswahlen 2023, also im letzten Jahr, da war immer wieder die Rede von Unregelmäßigkeiten oder sogar Wahlfälschungen. Warum wurde jetzt offenbar oder nicht entscheidend gefälscht?
Naja, es wurde ja, der Erdogan hat sich ja überall selbst reingehängt und hat auch dafür gesorgt, dass im Osten erstmal die gewählten Bürgermeister dann ihren Job nicht antreten durften, was dann große Proteste nach sich zog.
Also und vor allem in den Gebieten mit kurdischer Bevölkerung?
Mit Diyarbakir und so weiter, ganz genau. Man weiß ja nicht, bis heute weiß man nicht, das ist ja noch nicht lange genug her, ob nicht auch jetzt manipuliert und gefälscht wurde. Allein schon dadurch, dass die Presse ja so gleichgeschaltet ist und die Presse auch die Opposition überhaupt nicht zulässt und totgeschwiegen hat. Das war ja das Tolle. Deswegen ist es ja ein besonderer Sieg der Demokraten, wenn Sie so wollen, der vergleichsweise Demokraten, weil es eben ihnen so schwer gemacht wurde.
Woran hat es eigentlich gelegen, dass diese Wahl für den Staatspräsidenten, für Recep Tayyip Erdogan, jetzt verloren gegangen ist, diese Kommunalwahl? Also ein Hörer aus Ludwigsburg, der sich Tülker Etuna nennt, der sagt, es lag an der Inflation.
Hallo Türke. Natürlich lag es nicht nur an der Inflation, das wäre ja auch zu billig. Man kann sagen, der Benefit hat sich für die Massen, die jahrelang, 20 Jahre lang immer wieder Erdogan gestärkt haben und gewählt haben, immer wieder trotz aller Korruptionsvorwürfe und trotz aller Unterdrückung ihn immer wieder gewählt haben, hat sich nicht mehr so deutlich gezeigt. Dadurch, dass der Großvater seine Rente nicht mehr bekommt, dass die Leute sich kein Fleisch mehr und keine Eier mehr und kein Brot mehr und geschweige denn Raki leisten können, dass die Hälfte der arbeitenden Bevölkerung von einem lächerlichen Mindestlohn von 260 Euro leben müssen. Also es war Wirtschaft. Wirtschaft ist immer der Grund, warum Politik sich ändert.
Mehr als Außenpolitik oder in Repressionen im Inland ein Grund war?
Ja, beides zusammen, aber die Repression im Inland wurde ja von den Massen nicht so empfunden. Ich meine, nicht alle fühlen sich unterdrückt, die unterdrückt werden. Aber wenn es dann ans Geld geht und wenn dann diese Zinspolitik zur Folge hat, dass die Inflation bei 67% im Augenblick, die lag ja schon mal bei 150% für die Bedarf des täglichen Lebens, dann sagen die plötzlich, okay, jetzt wissen wir gar nicht mehr, warum wir den eigentlich gewählt haben. Und so toll ist es auch nicht, dass der sich da international aufspielt und die NATO verunsichert. Also wählen wir den mal nicht mehr. Wir haben ihn einfach satt.
Hasan Çobanli, deutsch-türkischer Journalist und Autor. Der Mann ist gelebte deutsch-türkische Geschichte. Herr Çobanli, wenn man sich Ihren Stammbaum mal so anschaut, Sie haben es vorhin schon so in Teilen angesprochen. Ich habe Sie dann noch nicht so richtig frei laufen lassen. Aber jetzt können Sie mal erzählen. Ihre Provenienz, die ist schon hörenswert.
Sie meinen die türkische jetzt mal?
Alle beide. Also Ihre Mutter ist deutsch?
Meine Mutter ist Deutsche, eine geborene Rohn. Mein Urgroßvater mütterlicherseits war preußischer Kriegsminister, Generalfeldmarschall unter Bismarck und hat schon damals auch sehr sich unter Wilhelm I. Für die deutsch-osmanischen Beziehungen und für den Bau der Bagdadbahn engagiert. Und von daher war ich also von der Seite schon mal. Dann kam es so, dass mein Vater 1899 geboren, nach Deutschland geschickt wurde von seinem Vater, der Cevat Pasha hieß und der Onsig Ismart Kahramane genannt wird, also der Held des 18. März, der den Dardanellen, in der Dardanellenschlacht die Idee hatte, die Schiffe von Winston Churchill in so eine Falle zu locken.
Dardanellenschlacht, müssen wir vielleicht ganz kurz erklären. Schlacht, was war da nochmal?
Da klingelt's. Ja, genau, da griffen die Westmächte, also die Entente Cordiale, Engländer, Franzosen, griffen die türkische Flanke an, um den Russen die Meerengen zu öffnen. Und
wir sind im Ersten Weltkrieg 1915. Im Ersten Weltkrieg
1915, Deutsche und Türken gemeinsam. Leider ließen sich die Türken ja von den Deutschen reinprügeln. Auch Atatürk hat den Deutschen ja immer zu Recht auch misstraut, aber so war es nun mal. Es gab den deutschen Oberbefehl. Und während diese Schlacht, also der Deutschen und Türken gemeinsam, die Engländer, Franzosen und Anzacs, Australien und New Zealand Army Corps abwehrten unter dem Küstenkommando meines Großvaters, war mein Vater als 15-jähriger Junge im deutschen Kadettenkorps und war da in Berlin und wurde eingeladen von einer adligen deutschen preußischen Familie, Rohn und Bassewitz, und wurde dort zur Jagd mitgenommen und lernte deutsches adliges Leben und später bekam die eine Tochter und diese Tochter wurde dann später meine Mutter. 35 Jahre später traf der nach dem Zweiten Weltkrieg, nachdem der Zweite Weltkrieg von den Deutschen verloren war, die Türken haben ja nicht mehr mitgemacht im Zweiten Weltkrieg, reiste mein Vater nach Deutschland, suchte die Familie, die sich damals um ihn gekümmert hatte, als er ein kleiner Kadett war, und fand diese schöne junge Frau vor und heiratete sie, nahm sie zurück mit in die Türkei und bekam mich als Sohn. Und diese Geschichten erzähle ich alle im halben Mond. Es ist eine große Romanze zwischen Deutschen und Türken. Und die ganze deutsch-türkische Geschichte von 1915 bis zum Gezi-Park wird darin auch erzählt. Ja,
Gezi-Park ist auch noch ein Thema, was Gezi-Park. Wir gleich nochmal besprechen bei Ihnen. Sie sind dann als Teenager, Sie sind aufgewachsen in Istanbul, als Teenager nach Deutschland gekommen.
Mit und 9, ja.
Ne. Kleiner Fakt noch am Rande, Sie sind auch noch am 29. Oktober, also am Jahrestag der Staatsgründung des modernen türkischen Staates, auch noch geboren.
Also genau, mein Vater sagte immer, also bevor ich in die Schule kam, sagte er immer, die ganzen Fahnen, die über die Toppen gefackten Schiffe, die Märsche, ich kann sie heute noch mitsingen, die ganzen Märsche, später auch als mit der Trommel mitgelaufen, alles zu deinem Geburtstag.
Als Teenager nach Deutschland gekommen, seitdem leben Sie hier in Deutschland. Und da habe ich jetzt eine Mail bekommen. Also Sie haben jetzt seit vor 10 Jahren das erste Buch geschrieben, Der halbe Mond. Sie haben es gerade gesagt, Gezi-Park ist die Proteste dort ein Punkt. Und jetzt haben Sie noch ein Buch geschrieben, Erdoganistan heißt das. Jetzt fragt Sascha Özdemirli aus Stuttgart. Die hat ihr Buch gelesen und sagt, jo, das ist für mich nachvollziehbar. Aber viele Freunde und Bekannte aus ihrem Umfeld, die sehen Sie als Nestbeschmutzer aus der Ferne, meint, ein System beurteilen zu können, also das in der Türkei, und nicht mal dort lebt. Was sagen Sie dazu und warum machen Sie das überhaupt? Sie müssen das doch gar nicht.
Das stimmt. Ich habe ohne Not, es wird immer wieder gefragt, warum schreibe ich, warum stelle ich mich in den Regen, warum ist mir das nicht alles egal und ich mache schöne Ferien im Bosporus und besuche meine Freunde da und gehe segeln. Warum schreibe ich so ein Buch? Ich fühle mich verpflichtet, so ein Buch zu schreiben, ganz deutlich zu sagen, als Enkel des engsten Mitarbeiters und des engsten Weggefährten war der Türk einerseits. Andererseits will ich nicht mein Nest beschmutzen. Ich liebe mein mein Nest, ich liebe mein Land, ich liebe die Türken. Sie sind wunderbare, humorvolle Menschen, wahnsinnig kreativ. Aber ich bin ein Feind eines autoritären, korrupten Diktators geworden mit der Zeit. Ich habe ihn ja auch kennengelernt. Ich habe ja mit ihm mich sehr lange unterhalten, mal auf dieser Party am Bosporus. Und genau an der Stelle, an der 1453 Fatih Sultan Mehmet die nach Istanbul übernahm, Konstantinopel eroberte. Und er, diese Geschichte erzähle ich ja auch im Buch, er meinte seitdem heißt es Istanbul. Istanbul, weil viele Islams da leben. Und da sagte ich, nein, ich glaube das nicht. Mein Vater hat mir es anders erklärt. Istanbul kommt von Stambul. Istanbuli, aus dem Altgriechischen, das heißt in die Stadt. Und diese ganzen Mythen, die er da aufbaute, um seine Leute um sich zu scharen, die sind so verlogen. Und da musste man was machen und da musste man was schreiben. Also habe ich mich unterhalten mit den Deutsch-Türken, die hier leben. Und das ist so eine, offensichtlich eine, die Sascha oder er oder sie, die mir jetzt schreibt, die uns jetzt hier schreibt, die sagt, ich beschmutze mein Nest. Warum kann sie denn hier...
Sagt sie nicht, sie hört das.
Sie hört das, ja. Oder sie hört, genau. Und ich sage mir, die Menschen, die hier leben und wir töten für dich, wir sterben für dich, schreien und mit Autokorsos durch die Stadt fahren, wenn er wieder mal einen Sieg davon trägt, die sollten mal da leben und die würden sich da auch nicht wohlfühlen. Und die leben hier in der Demokratie und sind pro Erdogan.
Über dieses Spannungsfeld, Herr Csubani, reden wir gleich noch nach den Nachrichten. Das ist spannend.
Okay.
Seit 10 Jahren ist die AKP und damit der Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan in der Türkei an der Macht. Hasan Csubani, Journalist und Autor deutsch-türkischer Provenienz. Wie hat sich das Land seitdem verändert?
Seit 20 Jahren ist die AKP an der Macht. In den ersten Jahren gab es eine prosperierende Wirtschaft. In den ersten Jahren... Auch in den ersten Jahren, in denen er als Bürgermeister von Istanbul war, sehr effizienter Bürgermeister, fingen die ausländischen Investoren durchaus über die Türkei her förmlich. Er baute wahnsinnig viele Shopping Malls, er baute wahnsinnig viele Autobahnen, Flughäfen, aber eben auch viele Moscheen. Und dann kam langsam allmählich den Leuten das ein bisschen schwierig vor, spätestens nach Gezi Park. Gezi Park war eine unglaublich schöne, große, landesweite Auflehnung der Türken quer durch alle Generationen, quer durch alle Klassen und Schichten.
Quer durch alle Bevölkerungsgruppen.
Bevölkerungsgruppen vor allem, genau. Mit Kopftuch, ohne Kopftuch, mit anatolischem Akzent oder mit hochtürkisch Istanbul und so weiter. Alle gemischt.
Die Kurden?
Zunächst, und sehr viele Kurden und die Charche, die Fußballfans, die sich normalerweise gegenseitig zerfleischen. Alle zusammen, gemeinsam. Es ging los mit einem Protest gegen das Abholzen eines schönen kleinen Stadtparks in Istanbul, des Gezi-Parks, auf der Erdogan eine Shopping-Mall bauen wollte und möglicherweise auch seinen Palast bauen wollte. Und das sagten die, jetzt reicht's uns mal. Und dann haben sie sich zusammengeschlossen und haben da ein Fest gefeiert. Und das hat er so brutal niedergeschlagen und mit seinen Wasserwerfern und mit Pfefferspray. Ich war dabei, ich kann mich genau daran erinnern, ich kann das auch bezeugen, dass dann diese Proteste landesweit wurden. Und da zeigte er sich zum allerersten Mal ganz hart als Unterdrücker. Und deswegen kann ich auch nicht verstehen, wenn die Leute sagen, ich bin ein Nestbeschmutzer, wenn ich diese Brutalität gepaart mit Korruption. Denn gleichzeitig kamen ja auch noch diese Vorwürfe, da gab es die Telefonanrufe, wo er seinen Sohn anruft und sagte, tu mal die Schuhkartons aus dem Schlafzimmer raus, da kommt bald die Polizei, wir wollen ja nicht ins Gefängnis kommen, also die er auch nicht mehr abgestritten hat. Also es gab so viele schreckliche Dinge, die sich dann immer, und dann gab es die Präsidialrepublik und das Referendum, und er hat immer wieder sich mit den Stimmen der Massen aus dem, auch aus Deutschland zum Teil, die ja nicht da leben müssen, durchgesetzt. Und jetzt hat das wohl offensichtlich mal zum ersten Mal
ein Jahr. Kann man das eigentlich alles so auf einen Mann runterbrechen? Weil richtig, also noch mehr Repression kam ja dann nach dem Putschversuch 2016 auch auf die Bevölkerung dort zu. Da wurden massenweise Menschen verhaftet und auch ein großer Wandel im Justizsystem fand statt. Kann man das so auf eine Person runterbrechen oder ist das so ein ganzes korruptes System, was dahinter steht?
Ja, es ist ein korruptes System, was dahinter steht. Man kann auch sagen, dass die Türkei sehr autoritätshörig ist, dass die Türken, die türkische Mentalität, dass ich ja auch in meinem Buch beschreibe, die Cockpit-Situation. Es gibt kein Crew Resource Management, es gibt keine Crew Coordination Concept. Das werden mir die türkischen Kollegen von der Turkish Airlines zumindest Stand 2017 bestätigen, warum auch Flugzeuge abgestürzt sind, weil der Co-Pilot, der ein Brigadegeneral außer Diensten war, dem Kapitän, der ein Oberstleutnant außer Diensten war, befiehlt zu landen im Nebel und dann geht's schief. Dreimal passiert. Und deswegen hat Turkish Airlines ja auch in ihrem Safety und Security Range ungefähr da, wo die jetzt auch politisch und wo die auch wieder wirtschaftlich angelangt sind. Das kommt zusammen. Wenn die Wirtschaft prosperieren würde, würden die Leute ja sagen, halt still, es läuft ja gut, es geht uns ja gut, mein Opi bekommt seine Rente.
Aber jetzt ist Wirtschaftskrise und gigantische Wirtschaftskrise. Entwertung der Währung, des Lira.
Eben, und dann es kam also sozusagen mit der Blödheit, mit der Brutalität, mit der Unnötigen, nicht mal nötig, also der war ja mächtig und der war ja auch beliebt am Anfang, warum hat er das gebraucht, in diesen Cäsarenwahn zu entwickeln? Psychologisches Problem vielleicht eher. Es kam eben dazu, dann eben noch diese falsche Reaktion, indem man einfach die Zinsen weiter gesenkt hat, statt sie zu erhöhen. Jetzt ist der Leitzins plötzlich auf 50% von Herrn Simsek heraufgesetzt worden. Auch die Staatsbank war ja nicht mehr autark.
Nicht mehr handlungsfähig.
Alles das kommt zusammen. Und das ist also gar nicht unbedingt jetzt ein Zeichen dafür, dass die Türken in der großen Mehrheit jetzt plötzlich die Demokratie wieder entdeckt haben, sondern sie sind einfach nur verarmt und sie wandern alle ab.
Wir reden mal über die Türkinnen und Türken hier in Deutschland oder sagen wir mal die türkischstämmigen Deutschen auch, nehmen wir alle mit rein. Wie erklären Sie sich die Haltung von denen vieler zu Präsident Erdogan und seiner Politik in der Türkei, die ja zweifelsohne repressiv ist, warum da so viele Menschen so begeistert von ihm sind?
In Deutschland?
Ja, in Deutschland.
Das ist sehr schwer zu sagen. Ich habe die natürlich kennengelernt, die Pro-Erdogan-Rufer und die begeistert sind von ihm. Die haben alle keine Ahnung, was in der Türkei abgeht. Ehrlich gesagt, ich habe ein ganzes Kapitel über die geschrieben, im Kopf der Erdoganisten. Da kommen dann so Sätze wie, ein Staatsanwalt muss für den Staat sein und er ist unser Reis.
Aber kann man das so pauschal sagen? Alle keine Ahnung?
Ja, die leben nicht dort. Die leben hier mitten in einer funktionierenden Demokratie und in einer Situation der Gewaltenteilung. Und die stoßen sozusagen ihren Landsleuten den Dolch in den Rücken, indem sie dafür demonstrieren, wir sterben für dich, wir töten für dich, dass diese Demokratie in der Türkei abgebaut wurde und weiter wird. Ich weiß nicht, ob der Ausgang der Wahlen jetzt dazu führt, dass hier auch eine gewisse Einsicht zustande kommt. Ich bin gern bereit, mit jedem darüber zu sprechen. Wer hier lebt und dem es hier gut geht, der lässt sich natürlich dann beeinflussen, auch von den Reden Erdogans und von TRT. Wir geben euch euren Stolz zurück, ihr werdet schlecht behandelt. Und damit sind wir natürlich wieder beim nächsten, auch bei dem Versuch jetzt, Erdogans jetzt hier politisch auch noch Einfluss zu nehmen durch diese Mogelpackung namens DAWA-Partei.
Ja, da können wir kurz drüber sprechen. Am 9. Juni wird nämlich gewählt in Europa und da steht die Partei, die Sie gerade angesprochen haben, die DAWA-Partei, steht für Demokratische Allianz für Vielfalt und Aufbruch auf dem Wahlzettel. Ja. Wofür stehen die?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass das Wort DAWA, das wissen wir ja beide, weil wir auch den Islam ein bisschen kennen und den Koran kennen. DAWA hat ja was islamischen Missionieren zu tun, DAWA. Und da haben sich ja so viele Texte wahrscheinlich überlegt, wie können wir das jetzt ins Deutsche bringen? Und da machen wir jetzt schön demokratisch rein und Aufbruch und Und das ist eine große Mogelpackung. Man kommt auch an diese Leute nicht ran. Man weiß gar nicht, wer die genau sind. Das sind irgendwelche hier aufgewachsenen Rechtsanwälte. Natürlich bekommen die Geld aus der Türkei. Natürlich ist das eine AKP, ein AKP-Ableger hier in Deutschland. Das ist eine Reaktion auch auf die verlorenen Wahlen. Ich glaube nicht und ich hoffe auch nicht, dass die in Europa bei der Europawahl Erfolg haben.
Man muss ganz ehrlich sagen, wenn man da versucht, eine Repräsentantin dieser Partei zu erreichen, dann hat man relative Schwierigkeiten. Ja. Da ist relative Funkstille
und abgetaucht sein.
Also machen wir die Partei, indem wir beiden jetzt hier vor dem großen Publikum darüber sprechen, größer als sie ist?
Machen wir sie zurück. Ja, ich halte sie für eine Mogelpackung. Natürlich ist nachvollziehbar, dass Erdogan, genau wie er über die DTIP und über die Moscheen versucht, hier Einfluss zu nehmen und die jungen Leute in seine Richtung zu erziehen, mit den Imamen, was ja hoffentlich auch abgeschafft wird, die aus der Türkei hierher gesandten Imame, und diese wunderbare friedliche Religion zu politisieren, ist ja auch nicht gut. Das Christentum war ja auch mal politisch und das waren damals die Kreuzzüge.
Ja.
Und das ist auch nicht gut ausgegangen.
Entschuldigung. Letzte Frage für heute, Herr Tsubani. Was wünschen Sie sich für die Türkei?
Ich wünsche mir, dass es in der Türkei jetzt wirklich so weitergeht, wie es jetzt am 31. März angefangen hat. Ich wünsche mir, dass irgendwann diese Verfassungsänderung nicht stattfinden kann. Und ich wünsche mir aber auch, dass Erdogan möglicherweise vor Gericht gestellt wird. Mhm. So wie seinerzeit Menderes.
Und in diesem Sinne bedanke ich mich für Ihren Besuch und für das interessante Gespräch in SWR1, Leute. Hasan Tsubani, vielen Dank.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.